Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.
Ich sag dir ganz ehrlich, Tobi, bei all diesen Nachrichten, die mir auch nur wirklich an die Nieren gehen, ich bin so weit, dass ich sage, ich kaufe mir dieses Jahr mal Karten für ein André Rieu-Konzert.
Ist das nicht ein Landsmann von dir?
Ist das nicht Belgier?
Warte, ich frag den Herrn Google. Niederländisch, sieh da? Siehst du, niederländischer Violinist,
ja,
Orchesterleiter,
Arrangeur. Wie heißt er? Was ist es?
Violinist. Deswegen verstehe ich total, dass du dich zu ihm hingezogen fühlst, wenn der da auch so aus den Grachten deines Landes entstiegen ist, so wie du.
Übrigens, Violine nicht zu verwechseln mit der Viole. Du weißt, was die Viole ist?
Die Viole, das ist doch so ein Glasröhrchen, oder?
Nein. Die Viole, das ist der mit Absicht herbeigeführte Fehler bei Zirkusnummern. Das heißt, wenn der Seiltänzer einmal so kurz tut, als ob er abstürzt, um die Spannung zu hören, das nennt man eine Viole.
Das heißt, unsere gesamte Sendung, unser Podcast
ist eine gigantische Viole.
Wow!
Hier ist grundlos gute Laune, das satirische Streusalz für die überfrierende Nässe in der Gesellschaft. Die Themen heute: Das Leben ahmt die Kunst weit mehr nach als die Kunst das Leben. Anders gesagt, es ist wieder Dschungelcamp. Außerdem, Katharina macht Politik für Reiche und schuld dran sind die Linken. Und hier sind die Dschungelkönige vom Podcast Camp, Philipp Simon und Tobias Mann.
Ja, vielen Dank an unseren Professor Dr. Schatzbobbis. Hat er wieder schön gemacht.
Ja, schön uns rein transportiert. Also heute war es so richtig gefühlt für mich mit Gleitgel in die Sendung.
Ja, weil du beim letzten Mal gesagt hast, er sei so aggressiv gewesen. Deswegen habe ich nochmal mit ihm gesprochen und gesagt, hier mal zu, mein Freund. Das muss ein bisschen freundlicher, mit ein bisschen mehr Lächeln im Gesicht formuliert werden.
Ja, aber ich finde, es hat gut getan. Ich glaube auch, dass du in dem Bereich schon auch, sagen wir mal, therapeutische Fähigkeiten hast.
Ich glaube das auch. Ich bin der KI-Flüsterer.
Glaube ich also, aber auch.
Ja, ich hast kann da die Hand auflegen und dann wird's besser.
Hast du es diese Woche mitbekommen?
Was habe ich mitbekommen?
Der große Skandal. Oder der Aufreger. Puh. Die Wahnsinnsnachricht. Das Ding, wo wir alle dachten, um Gottes Willen, wie soll's weitergehen?
Jetzt bin ich gespannt.
Gil war ohnmächtig.
Du, das habe ich noch gar nicht mit. Du bist ja da ganz tief drin in dieser Dschungelcamp-Nummer. Ich krieg das eher immer so am Rande mit, wenn die Familie das schaut.
Ja, klar, weil du sitzt natürlich im Wintergarten und liest Hermann Hesse.
Ja, deswegen nennt man mich auch den Steppenwolf von Mainz.
Du siehst inzwischen noch. Du weißt, dass der Wolf wieder zum Abschuss freigegeben ist.
Ja, deswegen gehe ich nicht mehr im Wald joggen. Das ist einer der Gründe, weil ich Angst habe.
Gil war ohnmächtig. Ja, das hat eine ganze Sendung getragen. Am Ende des Tages ist er nur kurz auf die Fresse geflogen und hat dann Bananenbrot gekriegt. Aber die Spannung war da.
Ich bin froh, dass du dich mit den wichtigen Dingen in dieser Woche auseinandergesetzt hast. Aber ich glaube, es kommt in der Sendung später nochmal wieder. Kann das sein?
Ja, lass uns mal ins Primaten-Ping-Pong gehen.
Ping-Pong.
Bist du denn eigentlich im Moment noch im Karnevalsstress?
Ja, Fasnacht heißt das, aber das nur nebenbei. Ja, du, das läuft ja noch. Also ich weiß nicht, ob du von dem Konzept Aschermittwoch gehört hast. Ja. Da ist der Rede nach immer alles vorbei. Bis dahin tobt der Bär, ja.
Was trinkt ihr denn zu Karneval? Also in Köln ist ja das Kölsch, das amtliche Getränk. Was trinkt der Mainzer zu Karneval?
Ja, also das klassische Getränk ist der Schoppe. Also hat nichts mit Einkaufen zu tun, das muss ich dir hier erklären, sondern es ist der Schoppe ist diese magische Mischung aus Sprudelwasser und Wein.
Das hört sich extrem erbärmlich an.
Nee,
also,
das ist
doch wirklich, also wenn ich das höre, eine Mischung aus Sprudelwasser und Wein.
Das ist eine Sprite für Fortgeschrittene.
Das ist irgendwie sowas, eigentlich etwas, was man trinkt, wenn man Erkältung hat. Wenn man sagt, man will das Immunsystem nicht völlig überfordern. Also, aber wie viel von diesem kolorierten Sprudelwasser musst du denn trinken, damit du merkst, dass das auch in Mainz lustig sein kann? Also,
was du hier wieder für Suggestivfragen stellst. Nein, die politisch-literarische Fasnacht, die wir in Mainz prägen und die verlangt einfach ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit. Ja. Deswegen ist nur vorsichtiger Konsum von Schoppe hier in Mainz die Regel.
Ja. Und so wie er aussieht, isst ja auch alle Sojawürstchen dazu. Also du läufst gerade von Sitzung zu Sitzung, trinkst da deinen gepanschten Wein Und gehörst du auch zu den Leuten, die so ein kleines Fläschchen mit Süßstoff dabei haben und immer so Süßstoffdragees noch in den Wein reinmachen, damit er ein bisschen süßer ist?
Nein, um Gottes Willen. Also das ist aber auch in Mainz nicht verbreitet. Es gibt ja süßgespritzten Schoppen und es gibt sauergespritzten. Und der süßgespritzte ist nicht gerne gesehen. Also das ist ja quasi die Variante mit Limo, wo man in den Wein Limo reinkippt. Das macht man eigentlich nicht in Mainz.
Und was ist
das? Wird unter der Theke wird das ab und zu mal gemacht, aber eigentlich trinkt man sauer gespritzt, sprich mit Sprudel.
Aber kriegt ihr da nicht einen wahnsinnigen Schädel von?
Das kommt drauf an, wie man den trinkt. Also es gibt ja, die klassische Mischung ist dann doch sehr Richtung Wein. Ja, also das ist deutlich oft über 50% Wein in diesem riesigen Glas. Ich bestelle mal das, was man hier in Mainz einen Dern nennt. Ein Derre. Übersetzt einen Dürren. Also Dürre. Ja. Das heißt, mit wenig Wein. Ein Derre heißt das bei uns. Das trinke ich immer. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Trinkstrategie, weil man soll ja immer viel Wasser trinken zwischen, wenn man Alkohol zu sich nimmt. Und ich verbinde beides.
Und hast du auch jedes Jahr ein neues Kostüm?
Ja. Wir haben ja schränkeweise Kostüme, weil meine Frau es ja liebt, sich zu verkleiden. Und dann müssen wir im Prinzip nur hier an diesen Schrank schreiten, müssen aufmachen und entscheiden uns, welches dieser 700.000 Kostüme und Perücken wir jetzt anziehen.
Und als was gehst du dieses Jahr?
Ich bin schon als mehrere Dinge gegangen. Ich war ja, wie gesagt, schon auf mehreren Veranstaltungen und ich bevorzuge es, bei jeder Veranstaltung ein neues Kostüm zu tragen. So war ich...
Bei jeder Veranstaltung innerhalb der Session?
Ja, klar.
Das heißt, jeden Abend, wenn du rausgehst, hast du was anderes an?
Selbstverständlich. Zunächst war ich Hase gewesen. Aus dem einfachen Grund, dass meine Frau Fuchs war und wir uns sehr häufig Gute Nacht sagen. Da fanden wir das inhaltlich sehr passend, verstehst du? Und bei der Frühschoppensitzung, weil ich noch so ein bisschen Augenringe hatte, habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und bin als Pirat gegangen. Jack Sparrow, weißt du? So ähnlich wie J.D. Vance, der ja das alte Make-up von Johnny Depp aufträgt.
Du gehst als Hase und als Pirat?
Ja.
Das hat ja schon...
pathologisch schon, oder was findest du das, was schon...
pathologisch bis sexuell gestört, würde ich sagen.
Also. Trägst du keine Kostüme, wenn du, oder gehst du gar nicht raus an?
Ich trage Kostüme privat zu Hause, aber damit gehe ich nicht vor die Tür. Bist du
ins Bergheim?
Damit gehe ich ins Bergheim, aber doch nicht Karneval feiern. Verkleidest du dich auch manchmal als weibliche Alternative? Also du könntest ja zum Beispiel auch als Häsin gehen.
Ja gut, ob man jetzt den Hasen wirklich jetzt geschlechtlich hätte festlegen können, den ich als das Kostüm,
das ich ja getragen habe. Am Stummelschwänzchen kann man schon was erkennen.
Das habe ich übrigens verloren. Ich habe auf der Sitzung mein Schwänzchen verloren.
Ja, das ist generell ein Thema, aber...
Schau, ein geiler Satz, ich habe auf der Sitzung mein Schwänzchen verloren. Ja. Das wird doch der nächste Karneval-Hit. Ja? Warum rufen mich nicht die Höhner mal an? Das ist doch die nächste Nummer.
Ich hab auf die Karneval.
Du so völlig enthaltsam, da in was Karneval angeht. Man könnte ja fast meinen, du hättest so ein traumatisches Erlebnis gehabt mit Kostümen irgendwann mal in der Kindheit.
Ja.
Erzähl.
Das größte Trauma, und ich meine fast, dass das im Kindergarten war, da bin ich als Maikäfer gegangen.
Oh Gott, das ist natürlich und da hat die absolute Demütigung.
Und da hat meine Mutter mir so einen schwarzen Ganzkörperanzug gezaubert, also so, weißt du, was so Pantomimen annahm. Und hinten hatte ich aus Filz so zwei riesige rote Flügel und dann aus Tabakpfeifenreinigern von meinem Vater vorne so zwei Dinge am Kopf. Und das war wirklich, also...
Aber heute könnte ich mir das wieder sehr gut bei dir vorstellen.
Ich höre da immer so bei dir heute wirklich so immer so ein gepflegtes Bodyshaming raus. Also das ist ja...
Du, die Nachricht entsteht beim Empfänger. Ich habe das nicht ausgesendet.
Was ist das denn wieder für ein Satz? Die Nachricht entsteht beim Empfänger? Das ist doch jetzt aber wirklich aus dem 1x1 von Donald Trump. Ja. Die Nachricht entsteht beim Empfänger. Und ich sag dir was, die blauen Flecken entstehen gleich beim Sender.
Zeit für eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Grundlos gute Laune ist und bleibt kostenlos. Wer uns aber dennoch unterstützen möchte, kann bei Steady ein Abo abschließen und damit dabei helfen, dass dieser Podcast bis in alle Ewigkeit weiter existiert. Werde grundlos gut gelaunter Unterstützer. Klick auf www.steady.de/ggl. Wir danken euch ganz herzlich. Und jetzt geht's weiter.
Zitatort. Ja, Philipp, die Debatte im Land ist entbrannt. Wer ist schuld? Und zwar an allem. Oh. Und die Antwort scheint zu sein, alles was links ist. Ja, das hat man jetzt wieder gespürt. So zwischen den Zeilen, Julia Klöckner hat der Bild am Sonntag ein Interview gegeben, in dem sie wieder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch eine Kritik mit auf den Weg gegeben hat. Das sei nicht ausgewogen genug. Was bei ihr unterm Strich, wenn man es übersetzt, oft heißt, ja, alles zu links. Und da müssten auch andere Meinungen zu Wort kommen. Und wo wir schon bei Bild am Sonntag und Springer sind, die Welt, die sieht auch die Realität oft durch eine andere Brille als offenbar ich, linksgrün versiffter Kabarettist. Da haben wir zum Beispiel hier Ulf Poschardt, alter Freund des Podcasts, der hat ein Meinungsstück verfasst über Donald Trump. Ich lese es mal in Poschardts Stimme. Um dem Ganzen gleich die Spitze zu nehmen, für Donald Trump gab es weder 2016 noch 2024 bessere Wahlkämpfer als die Gesinnungseliten und ihre sich immer weiter nach links radikalisierende Umwertung aller Werte. Auch in Deutschland nutzte die Realitätsflucht der Linken und das tief in den Mainstream eingedrungene, verwirrte Denken über Wirtschaft, Gesellschaft und Gender am Ende vor allem der AfD. Und da habe ich gewisse Parallelen gesehen zu dem, was Julia Klöckner auch immer wieder suggeriert. Dass es so eine linksradikalisierte Umwertung gibt, dass es einen linken Mainstream gibt, der im Prinzip alles zum Schlechten wendet. Und da frage ich mich, in welcher Realität bewegen sich die beiden gerade? Spürst du gerade einen extrem linken Wind hier im Land?
Nee, aber Julia Klöckner gehört eben auch zu den Leuten, die offensichtlich an einer liberalen Demokratie nicht mehr wirklich Interesse haben. Weil ansonsten würden sie diesen rechtsgesinnten und rechtsextremistischen Leuten nicht so tief in den Arsch kriechen. Also wir können es abkürzen. Das ist, was Poschardt und Springer im Moment macht, ist total tendenziös. Und sie haben natürlich finanzielle Interessen in Amerika. Und sie haben natürlich Interessen, die weit über das gehen, was in einem Interesse einer Solidargemeinschaft in Deutschland ist.
Aber fördert das, was da so gesagt wird, nicht genau eine Entwicklung, wie wir sie in den USA gerade beobachten?
Ja.
Dass so ein autoritäres Weltbild da auch irgendwie auf einmal in den Raum gestellt wird als Alternative zu dem vermeintlich linken Mainstream, der ja alles kaputt gemacht hat? Und vor allem dann... Also ich halte ja Ulf Poschardt für jemanden, der sich selber zumindest für schlau hält. Aber wenn er dann manchmal über Trump spricht oder schreibt, dann merkt man, dass er sich echt Mühe geben muss, diesen Pfad der vermuteten Schlauheit zu verlassen, einfach um irgendwie einen Punkt zu machen, einen harten Punkt zu machen, einen anderen Punkt zu machen. Da hat er jetzt mal eine ganz spannende Passage, da hat er darüber geschrieben, warum Trump so spricht, wie er spricht, und dafür hat Poschardt eine Erklärung gefunden. Also, da schreibt er, seine Reden sind wohl auch deshalb so erratisch, weil er sie nur als Garnitur der Essenz versteht. Und die Essenz ist nun mal das Handeln und das Ergebnis. Das heißt, Poschardt sagt, der redet so viel Scheiß, weil er ja eigentlich viel mehr damit beschäftigt ist, das Richtige zu tun. Deswegen muss er sich nicht so viel Mühe geben. Also, dass der entkoppelt dieses völlig irre Geschwätz von Trump von seinem Handeln und suggeriert, dass das gut ist, was er da macht. Oder verstehe ich das falsch?
Er entkoppelt auch einfach die Fakten.
Ja klar, weil ich meine, es ist ja das, was Trump sagt, sehr oft sehr verknüpft mit dem, was er macht. Und macht ja unterm Strich die Sache nicht besser. So denke ich, Naivling zumindest. Aber da musste ich mich ja auch eines Besseren belehren lassen von der Bild. Da ist ein Kommentar erschienen von James Kirchick. Der hat durchschimmern lassen, also an Trump und an den Vorfällen in Minnesota, da ist nicht Trump schuld und auch nicht Mager und auch nicht Eis, sondern unterm Strich was ganz anderes.
So sehr Unerfahrenheit, Inkompetenz und eine zu schnelle Hand am Abzug bei diesen Tragödien vermutlich eine erhebliche Rolle gespielt haben. Die eigentliche Wurzel des Problems liegt anderswo, in der Weigerung der Linken zu akzeptieren, dass sie die Debatte über Einwanderung verloren hat.
Also, die Linken sind an einem schuld. eigentlich, auf einmal wird das Handeln von Trump zu Notwehr gegen die Linken.
Na, vor allen Dingen, was hat sie denn verloren an der Debatte? Da geht's ja offensichtlich um Sieger und Besiegte. Ich frage mich nur, was da der Unterschied zwischen Sieger und Besiegten ist. Weil im Prinzip geht er ja da eigentlich in eine rechtsextremistische Rassenlehre.
Wie meinst du das?
Naja, auf der einen Seite, also es geht ja letztendlich bei denen darum, alle Migranten raus. Und diese Debatte und den Linken wird unterstellt, dass die immer gesagt haben, alle rein.
Genau,
das sind die beiden Pole.
Diese Polare, was immer genau unterstellt wird.
Und diese Diskussion haben sie jetzt verloren, indem mit Gewalt Unrecht in einem Rechtsstaat durchgesetzt wird. Das ist die Legitimierung von Unrecht.
Ja klar, es existiert so diese Erzählung, dass die Linken an allem schuld sind. Weil sie dieses Land ja über die letzten Jahre an einen Punkt gebracht haben, wo alles ganz furchtbar schlimm ist. Und wenn man sich die politische Entwicklung in Deutschland anschaut, verstehe ich nicht so ganz, wie man darauf kommt, dass jetzt hier in den letzten Jahrzehnten ständig irgendwie ein extremer Linksdrall geherrscht hätte. Und vor allem im Moment sehe ich den nicht. Ich sehe gerade im Moment eher das Gegenteil.
Na, vor allen Dingen, was wird denn mit links in Verbindung gebracht? Für mich ist in all diesen Diskussionen immer die eigentliche Frage, wann beginnt für diese Leute links? Und meines Erachtens beginnt in deren Argumentation links und linke Politik immer dann, wenn es um Gesetzesbruch, wenn es um Kriminalität, wenn es um Dinge geht, die gegen geltendes Recht verstoßen. Und diese Sachen werden dann als Argument dafür benutzt, dass man selber gegen geltendes Recht verstößt.
Ja. Das ist das eine, die eine Seite, gegen die dann argumentiert wird. Die andere Seite ist natürlich, dass alles, was links ist, wird dann gleichgesetzt mit Sozialstaat und Versorgung von Leuten, die eh nicht arbeiten wollen.
Aber das ist halt Bullshit, weil ein Sozialstaat ist nicht links.
Ja, natürlich nicht.
Ein Sozialstaat ist solidarisch. Da steckt ein ganz einfaches Prinzip hin. Wenn wir in einer solidarischen Gruppe, Gemeinschaft leben, bedeutet das, alle geben etwas, damit den Leuten, denen es unter Umständen mal eine Zeit lang schlecht geht, trotzdem weiter vernünftig leben können. Das ist die Idee eines soliden, das ist aber nicht links, sondern das ist vernünftig, gut. Es macht total Sinn. Wenn jetzt im Gegenzug natürlich Menschen dieses Sozialsystem ausnutzen und dem Schaden und auch die Finanzierung dieses Sozialsystems in Gefahr bringen, dann muss man natürlich etwas dagegen tun. Dann muss man das verhindern. Und die Gesetze sind dafür da. Das wiederum ist ja nicht rechts. Das ist ja keine rechte Position zu sagen, wenn jemand den Sozialstaat ausnutzt und bescheißt, dann muss er bescheißen. Ist ja keine rechte Position, sondern das ist richtig. Das ist gut. Das heißt, diese Verknüpfung von politischen Ansichten mit, ich sag mal, logischen Tatsachen führt immer mehr dazu, dass Leute nicht mehr wissen, wo unten und oben ist.
Ja, und es polarisiert natürlich die Bevölkerung dadurch auch. Also weil man, dass der Eindruck entsteht, es gibt hier Lager, denen man sich zuordnen muss und bestimmten Fahnen, denen man hinterherlaufen muss. Und das führt ja die Debatte nicht weiter. Und jetzt ist natürlich so, wir kriegen ja mit, dass die Solidarität unter Beschuss ist. Also das heißt, diese Erzählungen, alles, was links ist, ist schlecht und es muss sich was ändern, weil das hat im Prinzip diesen Niedergang des Landes befördert. Das zieht sich ja durch alles. Wir hatten es in der letzten Folge ja, wo es um die Lifestyle-Teilzeit ging. Ja, du erinnerst dich, Gitta Connemann, die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, hatten wir letzte Woche drüber gesprochen. Und das Interessante ist ja auch, dass dieses Rausrudern und wieder zurückrudern ist ja auch eine sehr beliebte Strategie. Erstmal gucken, wie weit kann man den Stein werfen, wenn man gemerkt hat, oh, da sind jetzt Fenster zu Bruch gegangen, dann nimmt man das Ganze wieder so ein Stück weit zurück. Sie hat sich jetzt beim Tagesspiegel entschuldigt, Gitta Connemann. Ich setze mal entschuldigt in Anführungszeichen. Sie hat gesagt, die Überschrift unseres Antrags hätte besser eine andere sein sollen, weil dieses Wort eine echte Auseinandersetzung mit dem Thema Teilzeit ganz offensichtlich erschwert hat. Und das bedauere ich. Und das ist natürlich überhaupt keine Entschuldigung. Sie steht ja wohl auch nach wie vor hinter dem, was inhaltlich da drin steht. Die haben jetzt wohl auch diese Überschrift geändert. Aber natürlich wollte man mit dem Wort Lifestyle Teilzeit provozieren.
Ja, und vor allen Dingen ist natürlich auch dieser Hinweis zu sagen, wir wollten eine inhaltliche Diskussion total verlogen, weil sie diese inhaltlichen Diskussionen immer nur dann haben wollen, wenn es ihnen in den Kram passt. Überleg doch mal, mit welchem Apparat sie auf gelaufen sind, als die SPD auf die kluge Idee kam, das Thema Vermögensteuer und Erbschaftssteuer mal kurz in den Mittelpunkt zu setzen.
Das ist ja auch so gut wie abgeräumt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, so in den letzten Tagen.
Da hieß es, da war nur noch leistungsfeindlich, eine Katastrophe, ganz schlimm, das Schlimmste von allem. Das ist ja im Prinzip auch das Paradoxe, was wir gerade immer wieder erleben, dass diejenigen, die immer wieder Diskussionen, die ihnen nicht passen, auf populistische Art und Weise unterdrücken und beenden, auf der anderen Seite eben plötzlich Ausgewogenheit, Neutralität, ernsthafte Auseinandersetzung fordern. Das ist wie jemand, der im Sandkasten alle Sandkastenburgen kaputt macht und dann sagt, es kann doch nicht sein, dass hier so viel destruktive Leute unterwegs sind.
Ja, sie hat ja noch was ganz Interessantes danach gesagt, Frau Konnemann, und zwar sagte sie, ich wünsche mir, dass wir jenseits ritueller Empörung wieder lernen, ernsthaft über Reformvorschläge zu diskutieren. Wo ich mir denke, ja, der verdammt nochmal, dann formulier sie auch ernsthaft und komm nicht mit solchen Wortkonstrukten wie Lifestyle-Teilzeit um die Ecke, wo du genau damit rechnen musst natürlich, dass sich Leute angepisst fühlen und das mit Recht. Das ist ja genau das, wenn ich immer auch sehe, das Merz sich dann immer wieder auch verbal so in Bereiche da reinbegibt, wo ich mich frage, Leute, denkt ihr nicht mal drüber nach, welch polarisierende Begriffe verwende ich jetzt und ist das der Debatte förderlich? Es muss doch denen klar gewesen sein, dass das eine große Diskussion gibt, wenn ich in der Überschrift von Lifestyle-Teilzeit rede und Leute sich den Arsch abackern, weil sie gucken müssen, wie sie neben ihrem Teilzeitjob noch die Familie gestemmt bekommen und das Leben halt sich organisieren. Das ist doch verrückt. Und jetzt zu sagen, rituelle Empörung. Da empöre ich mich auch. Und zwar nicht rituell, sondern ganz echt. Und dann kriegt sie ja noch Recht von Veronika Grimm, Wirtschaftsweise, Aufsichtsrat Siemens Energy und künftig auch Herausgeberin des Pioneer. Ob das alles so irgendwie ohne Interessenkonflikt machbar ist, weiß ich nicht. Aber die hat gesagt, am Ende wird jeder einzelne Vorschlag skandalisiert. Und das ist natürlich eine große Herausforderung dafür, überhaupt weiterzukommen. Zitat Ende. Das heißt, wenn ihr euch drüber beschwert, ja, was wir hier in die Debatte reinwerfen, dann verhindert ihr, dass wir zu Lösungen kommen. Was ist denn dann das Fazit? Keine Debatte mehr führen? Die populistischen Begriffe einfach hinnehmen?
Was mich an der Stelle mal interessieren würde, was glaubst du, ist es Absprache oder ist es innere Überzeugung? Weil die ähneln sich ja auch alle vom Wortlaut. Ich habe das Gefühl, dass die alle aus das ist ja eigentlich die gleiche Sprache, oder?
Das ist eine konzertierte Aktion, wenn du mich fragst. Das ist ein Rausrudern, mal gucken, wie weit man gehen kann, um bestimmte Punkte zu setzen. Die Leute sind faul, Sozialstaat muss abgebaut werden.
Ja, das ist die Provokation. Aber jetzt interessiert mich, was ist das Ziel? Und du hast es gerade eigentlich auch schon mitgenannt. Aber das Ziel ist doch eigentlich, den Boden zu bereiten für den Abbau des Sozialstaats.
Natürlich, und vor allem aus den Reihen der Union dann eben auch immer. Ob das jetzt die Konnemann ist oder jetzt dieser Vorschlag vom Wirtschaftsrat der CDU, muss ich übrigens mal nachgucken, hat mit der CDU jetzt in erster Linie nur den Namen gemein, ist eine CDU-nahe Lobbyorganisation, aber du musst noch nicht mal das CDU-Parteibuch haben, um da Mitglied zu sein. Aber die kommen ja jetzt mit dem nächsten Papier um die Ecke. Du wirst ja mit Papieren zugehauen. Du wirst ja krasser mit Papieren zugehauen als
als Jens Spahn im Untersuchungsausschuss, der nie stattfinden wird.
Ja. Aber mal ganz ehrlich, wenn du dir das alles anguckst, und ich habe ja. mir das PDF runtergeladen, da ist ja allen Ernstes, ist ja geil, da geht's drum, sinngemäß, ja, das Aufstiegsversprechen für die Mitte, das sei nicht mehr zu halten heutzutage und das müssen wir wieder herstellen. Und dann nennen die konkret in einem Satz, dieser Wirtschaftsrat der Union, also so eine Unternehmerlobbyvereinigung, die nennen da konkret Maurer, Dachdecker oder Fliesenleger. Das heißt, da zeigen sie sich ganz volksnah, ja, das ist ja, der Handwerk hat ja goldenen Boden und so, und dann kommen aber wirklich so Vorschläge, Steuersenkungen, ja, und auch irgendwie Einschränkungen, mehr private Vorsorge und den Soli weg und so, alles Dinge, wo natürlich Spitzenverdiener eigentlich den größten Bonus von haben. Das heißt, es wird hier die Mitte, die vermeintliche Mitte vorgeschoben, dann noch ganz perfide Maurer, Dachdecker und Fliesenleger, wo jeder sagt, na klar, die arbeiten ja auch hart, damit Vorteile erarbeitet werden für die Reichsten im Land. Das Gefühl hast du. Und wenn du dir das alles anguckst, ja, da ist ja nur, klar, war jetzt in den Medien, dass jetzt hier Zahnersatz, also Zahnbehandlungen, das könnte man, das ist ja vor allem, ich muss mal gucken, ob ich die Formulierung habe. Ja, hier, Achtung, verschiedene Leistungen, etwa Zahnarztbehandlungen, lassen sich generell gut privat absichern und sollten nicht länger im Umlageverfahren den Beitragszahlern zur Last fallen. Geil, oder? Lassen sich gut privat absichern, das geht schon.
Wenn man die Knete hat, schon.
Und das alles vor dem Hintergrund, es muss wieder ein Aufstiegsversprechen geben. Das muss wieder möglich sein, dass sich Leistung in diesem Land wieder lohnt. Und dafür müsse das alles passieren.
Und nichts von dem, was Sie da vorstellen, ermöglicht ein Aufstiegsversprechen.
Nix.
Sondern es gefährdet die Altersvorsorge der Menschen. Die Rente steht eh schon auf ganz wackeligen Beinen. Sie wollen in einer Zeit, also das ist ja, auch das habe ich schon öfters in diesem Podcast gesagt, ich finde es immer wieder faszinierend, wie Regierungen auf die Idee kommen, dass man das Solidarsystem, das Sozialsystem ausgerechnet in den Zeiten abbaut und einschränkt, wenn es dem Land wirtschaftlich schlecht geht und immer mehr Menschen auf genau dieses Solidarsystem, in das sie Jahrzehnte eingezahlt haben unter Umständen, drauf angewiesen sind. Es ist total widersprüchlich.
Ja, es ist vor allem auch gerade hier dieser Vorschlag, dass künftig das Arbeitslosengeld nur noch ein Jahr gezahlt werden soll. Ja, das steht ja auch drin in dem Papier. Das ist ja, hört man auch von Expertinnen und Experten sehr häufig, eine Armutsfalle in Zeiten, wo immer mehr Menschen ja um ihren Job bangen müssen.
Richtig.
Wo ja Stellen abgebaut werden. Das heißt, die jahrelang eingezahlt haben, sind dann am Ende die Gelackmeierten, wenn das durchgesetzt wird.
Aber ja. Wie komme ich denn jetzt auf die Idee bei der CDU, dass in diesen wirtschaftlichen Zeiten der Sozialabbau eine richtig gute Idee ist? Auf diese Idee komme ich doch nur, wenn ich ausschließlich auf die Interessen von Unternehmen schaue.
Ja, natürlich.
Und wie komme ich auf die Idee, in so einer Zeit ausschließlich auf die Interessen von Unternehmen zu schauen, wenn die AfD im Osten teilweise bei 40% steht? Was ist das Konzept dahinter?
Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber sie haben ja an entsprechender Stelle im Wirtschaftsministerium eine Frau installiert, die ja sehr, sehr klug agiert.
Ja, hör ich da eine gewisse Form von unterschwelliger Kritik?
Du, die Nachricht entsteht beim Empfänger. Katharina Reiche hat sich ja auch in diese Debatte, wir arbeiten zu wenig, genauso eingebracht. Es muss mehr gearbeitet werden, es muss mehr Leistung erbracht werden vom Einzelnen. Wo ich auch sage, ist ja auch ein schlauer Schachzug, dass man diese Probleme, die politisch bestehen, jetzt dem Einzelnen zuschiebt. Also ins Individuelle hinein. Ja, jeder Einzelne muss mal gucken, was er da tun kann. Das nimmt ja dann die Verantwortung von den politisch Verantwortlichen, die an dem großen Ganzen schrauben müssten eigentlich. Und da hat Thilo Jung Katharina Reiche mit ein paar Zahlen konfrontiert bei einer Pressekonferenz. Und da hören wir uns mal an, wie souverän Frau Reiche reagiert hat.
Nochmal zur Arbeitszeit und Arbeitsvolumen. Dazu haben Sie ja hier in Ihren Daten und Grafiken keine Angaben gemacht. Ich beziehe mich auf die Quelle Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung und die sagt eindeutig, anhand der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit in Deutschland ist das Arbeitsvolumen auf dem höchsten Stand seit der Wende. 20% wird allein mehr gearbeitet im Vergleich zu von vor 20 Jahren. Das sind die tatsächlichen Zahlen. Welche haben Sie denn? Wie können wir davon ausgehen, dass Sie hier die Wahrheit sagen?
Das steht nicht im Widerspruch. Der hohe Teilzeitanspruch und die hohe Produktivität pro Arbeitsstunde, wenn man dann Vollzeit arbeitet, steht nicht in einem Widerspruch. Über das Jahresvolumen verlieren wir dann durch die Kombination aus Urlaub, Feiertagen, Teilzeit. Die Produktivität ist hoch und vor allem die Produktivität, sozusagen derjenige, der Vollzeit arbeitet, dann ist es sogar bis zu 42 Stunden, also der Workload von jenen, die Vollzeit arbeiten, der ist tatsächlich auf einem sozusagen All-Time-High. Es gibt aber eben zu viele von denen, die arbeiten könnten, die entweder gar nicht am Arbeitsmarkt partizipieren oder Teilzeit sind. Das ist kein Widerspruch. Wir können diese Statistik gerne auseinandernehmen. Befindet sich aber sozusagen im Gleichklang.
Aber Sie erkennen an, dass die Deutschen so viel tatsächlich arbeiten in Stunden wie seit der Wende nicht mehr.
diejenigen, die arbeiten. Wir haben aber zu viel ungenutztes Erwerbspotenzial. Und das macht den Unterschied. Also zwischen der Grundgesamtheit derer Personen, die arbeiten könnten, haben wir eben nicht alle in Vollzeit. Das habe ich jetzt auch gar nicht als Ziel erklärt. Diejenigen, die arbeiten, da ist die Arbeitslast total hoch, die Vollzeit arbeiten. Da haben wir sogar teilweise Verträge, die deutlich über diese 40 Stunden hinaus gehen in Belastungszeiten. Es wird dann wieder abgeschmolzen über Arbeitszeitkonten. Aber das theoretisch hebbare Potenzial, das ist zu niedrig. Und an das müssen wir rangehen.
Also, wenn Sie in München am Hauptbahnhof in den Zug einsteigen, sind Sie quasi in München am Flughafen später. Ja, und was diese Form von kaputter Sprache mit Menschen anrichtet, darüber sprechen wir gleich auch nochmal im zweiten Zitatort.
Manöverkritik.
Wir haben eine Pipeline,
Mein lieber Tobi, wir haben eine Pipeline, ja, und zwar eine Pipeline des Schwachsinns in unsere Ohren. Es ist... Mich hat die Katharina Reiche ehrlicherweise inhaltlich auch ein bisschen mitgenommen.
Ja, ich hab's völlig aus der Bahn geworfen. Ja, mein Kopf schwirrt immer noch.
Und ich finde ja auch gut, dass du bei der Gaslobbyistin Katharina Reiche als allererstes die Assoziation Pipeline.
Ja, das war ein falscher Fehler.
Das ist gut, ja, das ist. Nein, für mich ist es ja der Beleg, du funktionierst inhaltlich auch noch.
Ja, also statt Pipeline wollte ich sagen, Speakpipe, sag mal. Heute kriege ich das nicht richtig hin. Wir haben eine Speakpipe bekommen und zwar ging es um meinen Hinweis in der letzten Sendung, dass da in Oberhausen ein Elefant über der Straße hängt. Und künstlerisch meine Interpretation, die ich da geliefert habe, möglicherweise habe ich da mehr reingelesen, als da ist oder was auch immer. Auf jeden Fall hat uns jetzt ein Hörer namens Dominik hat uns aufgeklärt.
Ja moin, ihr Söder-Fans. Der Elefant in Oberhausen ist übrigens Tuffy, der Elefant, der aus der Wuppertaler Schwebebahn gesprungen ist. Und er hängte dort an einem Teil der Schwebebahn, an einem Teil der Schienen, denn diese wurden teilweise gefertigt in Oberhausen, ganz in der Nähe von dort, wo jetzt der Elefant hängt. Jo, macht mal weiter so.
Hörst du? Ach, cool. Ja, also der Tuffy ist aus der Schwebebahn gestürzt. Und die Schienen wurden gefertigt in Oberhausen.
Und ich bin froh, dass es nicht umgekehrt war.
Dass der Elefant in Oberhausen gefertigt worden ist, um die Schienen in Wuppertal zu verlegen.
Sind. Ach so. Genau. Die Schienen sind in Wuppertal abgestürzt und der Elefant wurde in Oberhausen gefertigt. Ja, ja, aber super, denn wir hatten ja beide, glaube ich, innerlich so ein bisschen auch die Verbindung nach Wuppertal, aber jetzt hat sich's belegt. Ja, vielen Dank für den Hinweis.
Du hast, glaube ich, sogar Wuppertal erwähnt gehabt, ne? Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, ich weiß nicht mehr, ob du über den Elefant gesprochen hast. Warum ist der eigentlich da raus? Die wollten irgendwie zeigen, dass die Schwebebahn auch einen Elefanten halten kann,
ja,
ne?
Ja, und ich glaube, es war auch Werbung für einen Zirkus oder so. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung.
Okay.
Du, das ist schon so lange her.
Ja, aber stell dir mal vor, so ein Elefant, wenn der aus der Schwebebahn, ist der wirklich gestürzt auch?
Jetzt kommst du wieder mit Fakten. Ich dachte, wir befinden uns gerade in der Wohlfühlmanöverkritik.
Ja, aber Dickhäuter, das ist doch so ein bisschen dein Thema.
Wo ich mal fünfe gerade sein lassen kann. Hallo?
Nein, ich meine, weil du so ein dickes Fell hast. Das war jetzt kein Bodyshaming, sondern weil du ja emotional sehr gefestigt bist. Verstehst du? Mhm. Und du ja auch nie vergisst, wie ein Elefant. Elefanten sind das, die nie vergessen, ne? Ach Gott, ich red mich um Kopf und Kragen. Das haben wir offensichtlich auch ansonsten noch getan in der letzten Sendung, denn wir haben Kritik bekommen zu unserer Passage, ich sag mittlerweile auch zu deiner Passage.
Ja, zu deiner Passage. Du distanzierst dich jetzt auch schon mal
über die Grünen. Und zwar hat uns der Stefan geschrieben auf Spotify: Bin ja fast immer eurer Meinung, aber in Sachen Grünen-Schelte wegen des Mercosur-Abkommens gehe ich nicht mit. Das Abkommen ist nach dieser ewig langen Verhandlungszeit in vielen Punkten Mist. Es ist also gut, dass es überprüft wird und inhaltlich wird es dann hoffentlich verbessert. Scheiß auf die Stimmen mit den Rechten. Gut, wir hatten aber, glaube ich, auch in der Diskussion dass ich es gesagt hatte, dass es natürlich Punkte gibt, die gegen dieses Abkommen sprechen.
Genau, der entscheidende Punkt ist aber, die Grünen wussten vorher, dass es passiert. Die Grünen in Berlin wussten vorher, dass es passiert. Und sie haben kommunikativ im Vorfeld nichts übernommen, sondern haben gedacht, wir lassen mal laufen in der Hoffnung, es fällt keinem auf. Und haben quasi der CDU ein Gastgeschenk in den Vorgarten gelegt, was man hätte vermeiden können.
Ja, und es ist ja nicht nur so, dass sie vorher nichts großartig da jetzt an die Glocke gehängt haben, sondern hinterher haben sie ja auch, das haben wir ja besprochen, wenig Gründe dafür angeführt, warum sie das jetzt so gemacht haben. Also da kam ja inhaltlich recht wenig, außer dieser doch sehr ausgeprägten Selbstkritik, die wir ja nun ausführlich besprochen haben. Insofern natürlich, solche Handelsabkommen sind immer auch problembelastet. Die andere Position ist natürlich, wenn man Handelsabkommen macht, kann man ja gewisse Punkte in Sachen Umweltschutz und Arbeitsschutz dann auch in dieses Ding reinverhandeln, was in diesen Ländern vielleicht sonst, wo man sonst keinen Zugriff hätte. Diese Argumentation gibt's ja auch. Und ich beziehe mich jetzt mal auf Ulrike Herrmann. Mhm. Ja, von der Taz, die ja nicht im Verdacht steht, neoliberal zu sein. Die so hat im Taz-Podcast, da kann ich nur empfehlen, am 23.01. sich da auch zugeäußert. Und die sagte eben auch, dass das ökonomisch jetzt nicht das riesenbedeutende Ding ist, dass es aber einen großen symbolischen Wert hat. Und dieses Abholzen des Regenwalds, das wird natürlich mit oder ohne Mercosur weitergehen. Und die Frage ist jetzt, wo kann man da Einfluss nehmen? Also, wie auch immer, ich verstehe die Argumentation, dass man sagt, dass mit diesen Abkommen, das ist schwierig. Nur ob das jetzt von den Grünen politstrategisch alles so gut gelaufen ist, das will ich auch immer noch jetzt, auch nach diesem Feedback, bezweifeln.
Ja, das ist sehr, sehr höflich formuliert, lieber Tobias Mann, aber so kennen wir dich. Zurückhaltend, höflich. Und wer diesen auch noch hübschen jungen Mann dieses Jahr mal live auf der Bühne neben seinem Lieblingsmönch sehen will, der kann es tun, denn Grundlos gute Laune gibt es auch in diesem Jahr live. Und zwar am 5.3. in Bonn im Pantheon, am 5.6. in Krefeld in der Kulturfabrik, am 22.9. in Hamburg im St. Pauli Theater, am 21.10. in Karlsruhe im Tollhaus, am 21.11. in Emmelshausen im Zapp und am 2.12. unser großer Jahresabschluss in Köln im Gloria. Wir freuen uns, wenn ihr live dabei seid.
Tickets gibt's auf www.grundlosgutelaune.de.
Zitatort. Und wir machen in meinem Zitatort weiter, da wo wir bei Tobi gerade aufgehört haben, nämlich mit...
Als hätten wir uns abgesprochen.
Ja, als hätten wir uns abgesprochen. Katharina Reiche hallt uns alle noch im Ohr. Wir haben so ein bisschen die Aussagen ja auch schon von Britta Konnemann besprochen und Ulf Poderschardt und all diesen Lautsprechern. Und meine These für den zweiten Zitatort lautet... Die Diktatur der Schreihälse. Warum das Dschungelcamp und Deutschland keinen Spaß mehr machen.
Ja, das ist die These.
Ja, das ist die These. Weil es
aber
ist
Moment, da gab es denn eine Zeit, wo Deutschland dir keinen Spaß gemacht hat, aber das Dschungelcamp? Das kann ich jetzt vermuten.
Nein, früher hat mir beides Spaß gemacht.
Deutschland und das Dschungelcamp? Ja. Ah.
Und jetzt macht... Und ich glaube, es geht vielen Menschen so. Denn ich glaube, immer mehr Menschen leiden körperlich und seelisch unter der Welt, in der wir leben. Und das liegt einfach, wir haben ja im ersten Teil ein bisschen drüber gesprochen, an so Menschen wie Trump, Söder, Julian Reichelt, Ulf Poschardt und auch Ariel aus dem Dschungelcamp. Die machen uns im Moment so ein bisschen die Welt zur Hölle auf Erden, ja, durch Lügen, verdrehte Tatsachen, Absolutismus, Gewalt und dem rücksichtslosen Durchsetzen der eigenen Anschauungen und Interessen. Sprache besteht oft, wenn wir sie von auch Politikern, wir haben es auch da, die Beispiele im ersten Teil gehört, besteht bei Politikern oft nur noch aus Superlativen und Extremen, ja, leistungsfeindlich und Teilzeit, Lifestyle, Teilzeit und all diese Dinger. Und es wird einfach auch ohne Rücksicht nur noch gesendet. Es findet letztendlich auch gar keine Kommunikation mehr statt, kein Austausch. Es ist am Ende des Tages, und ich sage dieses am Ende des Tages ganz bewusst, weil ich dafür kritisiert worden bin, dass ich in dieser Sendung so oft am Ende des Tages setze, aber ich setze hier auch meine eigene Weltanschauung durch. Deswegen ist es am Ende des Tages das Durchsetzen der eigenen Weltanschauung durch sprachliche Gewalt. So, und wir hören jetzt mal einen Ausschnitt von Ariel aus dem Dschungel, wie sie über Jill herfällt.
Du bist ein kranker Lügner. Du kannst froh sein, dass du das nicht eben mit irgendjemand aus meiner Familie gemacht hast, weil was du einem Menschen antust, ist Schmutz.
Ariel, du hast keine Ahnung, du warst nicht dabei.
Gil, deine Interviews haben alleine alles bewiesen.
Es gibt eine Grenze und irgendwann ist gut.
Du redest von Grenzen und stehst vor Gericht und lügst, während ein Unschuldiger sein Leben gerade am Arsch hat.
Ariel, ist gut jetzt.
Du bist gestört. Du hast wirklich nicht alle Latten am Zaun, ja? Ich stehe hier und ich bin ehrlich. Kann sein, dass ich crazy bin, kann sein, dass ich euch alle auf den Sack gehe. Interessiert mich nicht.
Da hast du jetzt mal was ganz Wahres gesagt, Ariel.
Weißt du, was es auch war? Dass du ein Lügner bist. Dass du ein Lügner bist.
Ariel, weißt du, wie oft du mir das jetzt die ganze Zeit um die Ohren schmeißt?
Das ist Fakt.
Was möchtest du denn, dass ich den Satz sage, damit du endlich Ruhe gibst?
Was für einen Satz? Erzähl.
Den Satz möchtest du hören, oder?
Erzähl.
Wie kannst du knicken?
Ach, du bist so peinlich. Oh mein Gott.
Wenn du das meinst, ist es auch okay. Aber weißt du was, mich provozierst du nicht.
Nein?
Nein, mich kannst du nicht provozieren.
Super. Weil ich möchte dich nicht provozieren, ich möchte dich mit der Wahrheit konfrontieren, dass du ein kranker Lügner bist und was du getan hast, unverzeihlich ist. Ganz Deutschland redet über dich, wie viele das nicht gucken wollen wegen dir alleine.
Ich habe diesen Ausschnitt gesehen und es hat mich so an aktuelle politische Diskussionen erinnert. Es hat mich vom System, das hat mich so auch an Donald Trump erinnert, wie der mit Menschen spricht. Alles, was nicht passt, wird sprachlich einfach auch zerstört. Und jetzt kann man über Gil Overim halten oder sagen, was man will. Und diese ganze Antisemitismus, das ist ein ganz anderer Fall, den will ich jetzt heute auch hier nicht besprechen, sondern mir geht's um diese Form von Sprache. Und ich habe das gesehen und dachte, das hat mich auch so an Diskussionen, wie teilweise auch AfD-Politiker sprechen und dieses krank und alles. Es gibt nur dieses
Schmutz.
Schmutz. Und ich glaube, viele Leute sind einfach auch inzwischen, die können nicht mehr. Viele Menschen wollen das auch nicht mehr, weil es so unfassbar destruktiv ist. Und ich finde es so spannend, dass man im Dschungelcamp jetzt auch nochmal konzentriert bei einer Person vor allen Dingen das so erlebt und auch da auch nochmal emotional sieht, was das auch mit so einer kleinen Gemeinschaft macht. Und das kann man auch wunderbar dann auf unsere Gesellschaft übertragen, weil eben, dass da jetzt eine Gemeinschaft ist, die haben Angst vor ihr, sie trauen sich nichts mehr zu sagen. Also das Kleine im Großen zu sehen, finde ich da unglaublich faszinierend und erschreckend.
Aber sie hat ja auch ihre Fans, ich nehme an, die heißen die Ariel Ultras. Ja, hat ja auch was mit Schmutz zu tun. Und das kommt natürlich auch an, weil du auf der anderen Seite auch das Bedürfnis hast von vielen Menschen, dass so was Kathartisches passiert, dass man einfach mal rauslässt.
Ja, aber jetzt gehst du gerade in eine ganz interessante Gegenposition. Glaubst du wirklich, dass das bei Menschen ankommt? Bei was für Menschen kommt es an? Also worum geht's da?
Man muss das dann wirklich mal untersuchen. Aber wenn wir jetzt mal auf Trump gehen, der hat ja ein ähnliches Prinzip. Jetzt gerade wieder jüngst gesehen, eine Journalistin, die ihn angesprochen hat auf die Epstein-Files. Und dann hat er erstmal so, ist er drüber weggegangen, gesagt, es gibt Wichtigeres im Land, Leute sollen mal über Wichtigeres reden. Und dann ging er dann wieder voll auf die Journalistin und sagte, du bist eh furchtbar, du lügst nur und dein Sender, der muss sich schämen für dich. Und auch da hört man, dass Leute sagen, ja endlich sagt's der Trump mal diesen Journalisten, das muss doch mal raus, das ist mal gradliniger, authentischer. Da wird einfach dieses destruktive Gepolter als befreiend und authentisch dargestellt. Aber man muss ja mal fairerweise sagen, das ist Destruktion und keine Debatte. Ich meine, Debatten kann man führen, muss man führen, aber dann muss man sie ja möglichst, das wäre zumindest der Wunsch, inhaltlich führen, ohne ständig verbal Injurien im Mund zu führen.
Genau, aber du hängst quasi immer noch, das merkt man jetzt auch, du hängst quasi immer noch am Inhalt. Ich glaube, es geht bei all dem gar nicht mehr um den Inhalt. Es geht einfach darum, Dinge, Menschen, Sachen sprachlich abzuwerten. Und das hat sich sowohl in der Gesellschaft, Beispiel Ariel im Dschungelcamp, als auch in der Politik als probates Mittel der Meinungsbildung oder der Meinungsbeeinflussung oder wie auch immer man das oder des Statements etabliert. Selbst Markus Söder agiert ja inzwischen auch sprachlich ähnlich. Ich meine, alles, was dem nicht passt, wird durch Sprache einfach abgewertet. Und es sind immer die anderen, die völlig falsch liegen. Er weiß Bescheid und es wird genauso gemacht, wie er will. Hier zum Beispiel ein Beispiel zum Thema Minijobs. Da geht es um die Frage, ob es klug wäre, Minijobs abzuschaffen.
Also da schauen wir auf diese Beschäftigten mal, die in den Minijobs sind. Das sind mehr als 4 Millionen Deutsche, die nur einen sogenannten Minijob haben. Das bedeutet, sie dürfen höchstens 603 Euro im Monat verdienen, also im Schnitt nur um die 10 Stunden pro Woche. Das heißt im Prinzip, die können gar nicht mehr arbeiten und denen wird häufig auch ein Minijob nur angeboten. Sollte man Minijobs abschaffen?
Nein, Quatsch. Der Minijob ist ja eine gute Ergänzung zu Vollzeitjobs und wird ja nicht den Leuten angeboten, damit sie sich verweigern an der Vollzeitarbeit. Das ist eine Ergänzung, das ist eine typische, eher linke These, die ist falsch.
Da war's wieder, die Linken.
Er geht auf keins der Argumente ein. Er wischt es, es ist Quatsch, es ist
links. Und eine linke These.
Es ist falsch.
Und damit schlecht, genau. Ja.
Und er geht auch auf keines der Argumente ein. Er geht zum Beispiel auch auf nicht die Zahl ein. Er sagt, mehr als 4 Millionen Menschen sind in Minijobs. Wie bringen wir die in Vollzeit? Weil das ist ja die Forderung der Union.
Ich glaube, es hängt auch mittlerweile damit zusammen, dass sowohl irgendwelche Promi-Stars und Sternchen als auch Politiker wissen, dass alles, was sie sagen, verklippt wird. Also der Clip im Kopf. Das merke ich immer wieder, weil auch jetzt, was Ariel vorhin gesagt hat, da ist doch schon im Prinzip der Clip mitgedacht, Ariel zerstört Gil.
Ich glaube nicht. Also natürlich ist denen bewusst, dass die Botschaften kürzer sein müssen. Aber wie wollen wir denn, also jetzt nehmen wir das Dschungelcamp mal raus, weil es ja auch nur, finde ich, nochmal ein Beispiel dafür ist, was im Großen auch in der Politik und in der Gesellschaft passiert, diese Form von Sprache. Also die Konnemann hat sich ja darüber beschwert, dass es keine ernsthaften Diskussionen. Wie willst du denn mit Söder dann sprechen, wenn er überhaupt auf gar nichts eingeht, sondern alles, was ihm gerade nicht in den Kram passt, wird auch einfach abgewehrt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Minijobs sind ja von der Politik gewollt worden. Und warum sind sie gewollt worden? Weil Lohnnebenkosten entfallen. Weil man billige Arbeitskräfte für die Wirtschaft produziert hat. Und auf all diese Sachen, die er ja auch politisch mitzuverantworten hat, geht er überhaupt nicht ein. Und da ist für mich die Frage, wie willst du dann, wo sollen noch Argumente stattfinden?
Ja, aber da gibt es jetzt zwei Sachen, die wir trennen müssen. Also dieses nicht auf Fragen antworten, finde ich, ist kein neues Phänomen. Das ist ja eine ganz bekannte und beliebte Technik, auch in Interviews. Ich beantworte die Frage, die ich beantworten möchte. Das heißt also, ganz egal, was der Fragesteller da erzählt, ich hau einfach meinen Standpunkt raus. Das ist das, was Söder da macht. Aber auf der anderen Seite...
Ich finde, er geht da noch einen Schritt weiter.
Ja, ja.
Er wertet die Frage grundsätzlich schon komplett ab und sagt gar nicht mehr, schön, dass Sie mir die Frage stellen, was ich eigentlich sagen wollte, sondern der sagt etwas, der bietet ihm Zahlen und Fakten und er sagt einfach, was Quatsch, linke These, ja. Falsch.
Und das ist die neue Qualität jetzt. Also zu dem, was ich eben gesagt habe, das ist das Alte. Ich beantworte die Frage, die ich möchte. Und die neue Qualität ist jetzt diese extreme Zuspitzung und einfach das schnodderige... Ich nenn's mal zerstören. Das ist dieser Trend. Du siehst ja ganz viele Videos im Netz aus allen Richtungen. Dieser zerstört den oder hier, der wurde zerstört von und so. Und das ist diese neue Haltung, dass man einfach gar nicht mehr sich mit dem Standpunkt des Gegenübers auseinandersetzt, sondern es wirklich einfach nur abwertend wegwischt.
Aber Tobi, das ist doch für einen Ministerpräsidenten in der Bundesrepublik Deutschland einfach nur würdelos.
Total.
Und aber die Antwort von Söder...
Philipp, Entschuldigung. Würde und Söder.
Ja.
In einem Satz, ich weiß nicht, ob das unbedingt zusammengehört.
Und die Antwort von Söder hat übrigens auch einen zweiten Teil. Und während er im ersten Teil auf keins der Argumente eingeht, macht er im zweiten Teil ein neues Fass auf, was mit dem ersten nichts zu tun hat.
Es würde übrigens in Deutschland schon helfen, wenn all diejenigen, die arbeiten könnten, aber sozial Unterstützung bekommen, wenn die dann, lass mich doch einfach ausreden, ja, wenn diejenigen, die dann also quasi viel Geld bekommen von anderen, die arbeiten, wenn die auch zur Arbeit kommen, deswegen schaffen wir das Bürgergeld ab.
Aber ganz kurz, ist es wirklich so, dass ein Minijob nur eine Ergänzung ist? Wenn fast über 4 Millionen nur einen Minijob haben und über 7 Millionen Minijobs in Deutschland, ist das noch eine Ergänzung?
Ja, natürlich ist es eine Ergänzung. Manche Leute haben das ja extra noch neben einem normalen Beruf. Es ist ja nicht so, dass die Leute nur einen Minijob machen. Da gibt es sehr viele Leute, die alles Mögliche versuchen, auch Flexibilität zu haben in unterschiedlichen Bereichen.
Was für ein gequirlter Krempel. Also da wird ja alles durcheinander geworfen. Aber du hast natürlich auch wieder da, Söder steigt ein mit, ja, die
das
Leute,
Problem
die nichts arbeiten.
Die Bürgergeldempfänger.
Genau. Aus der Mottenkiste der Politik wird das wieder rausgeholt und es wird auf Menschen rumgehackt, die eh schon am Boden liegen. Und vor allem, wenn er sagt, wir schaffen das Bürgergeld ab, da suggeriert er ja auch, ja, jetzt gibt's nichts mehr. Ist ja auch Quatsch. Es wird jetzt Grundsicherung genannt. Aber natürlich gibt es weiterhin Leistungen und das ist auch gut so, weil wir eben diesen wunderbaren und unantastbaren Verfassungswert in Deutschland haben, dass die Menschenwürde gesichert sein muss. Und das fällt bei Söder einfach hinten runter. Das ist ja viel zu differenziert für das, was er da erzählt.
Aber da auch auch als allererstes wieder eine Abwertung von Menschen.
Und natürlich auch dieses, lassen Sie mich mal ausreden, dieses Poltern. Ja. Das ist ja auch Trumpesk. Das ist Trumpesk.
Ja, und er will einfach nichts hören, was ihm gerade nicht in den Kram passt. Und am Ende verrät er aber witzigerweise an der Stelle auch seinen Schwachsinn selbst. Denn er sagt ja, es gibt etliche Leute, die neben dem Vollzeitjob noch einen Minijob haben und alles Mögliche versuchen.
Ja.
Dann merkt er, oh, warte mal, ganz komische Assoziation, die wollen Flexibilität. Ne? Ja. Klar, warum haben Menschen in Deutschland neben einem Vollzeitjob noch einen Minijob?
Weil sie flexibel sein wollen. Ja, natürlich. Und
weil sie einfach viel zu viel Work-Life-Balance haben. Ne? Die sind auch einfach gelangweilt von ihrer Lifestyle-Teilzeit. Also, dass der auch in so einem Moment nicht mal kurz innehält und sich zumindest versucht, für 2 Sekunden ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Und was macht es mit Menschen auf Dauer, Tobi?
Es ist ein totales Bashing der arbeitenden Bevölkerung, das gerade stattfindet, auf allen Ebenen. Also egal, ob das jetzt wirklich Menschen sind, die einen gut bezahlten Job haben oder die einfach einen Teilzeitjob machen oder die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, der ja auch politisch, wie du schon gesagt hast, gewollt ist. Ja, alle kriegen sie auf eine Mütze, es wird zu wenig geschafft, das muss mehr geackert werden, es muss länger gearbeitet werden, ihr kriegt es nicht geregelt, die Effizienz muss erhöht werden und. Das heißt, die Politik lädt ihre Verpflichtungen gerade beim Einzelnen ab. Das, was auf anderer Ebene ja auch bei Klimapolitik immer wieder versucht wird, wird jetzt hier, wenn es um Arbeitszeiten geht und so weiter, gemacht. Und das aus allen Richtungen. Und du hast dann diese Lobbyorganisationen, die um die Ecke kommen, die ganz weit rausrudern. Die machen dann so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Drecksarbeit. Die erweitern den Raum dessen, was man sagen kann. Und in diesem neu eröffneten Raum kann sich dann so jemand wie Söder dann breit machen. Und zu was führt das? Zu einer Polarisierung, zu miesester Stimmung und dass sich mittlerweile alle angepisst fühlen und alle aggressiv sind.
Glaubst du, dass wir als Gesellschaft überhaupt noch einen gemeinsamen Kompass haben? Ich meine, eigentlich waren wir doch mal eine Gesellschaft, in der bestimmte Verhaltensweisen, also auch sowas wie Ariel oder auch Söder oder so, wie die sich da verhalten, früher wurde doch sowas eigentlich gesellschaftlich geächtet. Also wenn man jemanden hatte, der so mit anderen Menschen umgeht, dann gab es doch eine Form von gesellschaftlicher Konsequenz und auch einem gesellschaftlichen Druck. Gibt's das noch? Haben wir überhaupt noch einen gemeinsamen Kompass?
Ich glaube, das Pendel ist jetzt in die andere Richtung geschwungen.
Aber was ist die andere Richtung?
Die andere Richtung ist, dass das alles jetzt abzulehnen ist und dass es wieder mehr Härte braucht. Und dieses, das wird man ja auch mal sagen dürfen und das geht so nicht weiter und da muss man jetzt einfach mal hier Stopp sagen. Auch dieses Ganze, die gegen alles Woke, das ist ja auch das neue Ding. Ja, dieser Wokismus, das muss jetzt mal enden. Diese ganze linke Ideologie, das muss jetzt mal Schluss sein. Da muss man mal wieder auf den Tisch schauen. Und auf einmal wird natürlich jeder beklatscht, der auf den Tisch schaut und damit alle zerquetscht, die unter seiner Faust liegen. Aber das ist natürlich eigentlich nichts, wie man eine gute Gemeinschaft haben kann im Land.
Aber da verbinden sich ja 2 Sachen. Das eine ist eine gewisse Härte, eine gewisse Konsequenz. Da könnte man ja zum Beispiel noch sagen, naja, dass jetzt bestimmte Gesetze mal eingehalten werden, was Ausreisen angeht und so, die sind ja alles Sachen, die bei uns schon gesetzlich geregelt sind, dass man die jetzt umsetzt, einhält, das ist ja erstmal für eine Gesellschaft gut, wenn die Regeln auch für alle gelten. Der andere Aspekt ist, dass es aber Leute gibt, die genau diese Argumente benutzen, um Unrecht zu tun.
Oder ihren Spielraum zu vergrößern. Die Interessen, wenn wir jetzt gerade von der Erbschaftsdebatte gesprochen haben, gibt es ja extrem viel Druck durch Lobbytätigkeit in diese Richtung. Das sind ja alles Menschen, die sich dieses System erhalten wollen, weil sie davon einfach auch Nutznießer waren. Und die jetzt befürchten, dass es für sie weniger angenehm wird. Aber da reden wir ja von Leuten, die eine sehr privilegierte Stellung haben. Und das alles ist natürlich, findet auf dem Rücken derer statt, die eben diese privilegierte Stellung nicht haben. Und wenn dann davon gesprochen wird, es muss mehr Durchlässigkeit in der Gesellschaft wieder geschaffen werden, das Aufstiegsversprechen, das sind alles Dinge, die an der Realität vorbeigehen. Wir haben eine extreme Bündelung von Vermögen. In bestimmten Bereichen wird das Vermögen immer größer und andere werden es nie schaffen, sich aus der Armutsfalle rauszuarbeiten, weil die Strukturen im Land so sind. Und das verfestigt sich jetzt gerade mit der Argumentation, ach, das ist doch alles links. Das ist doch alles links, wenn da was getan wird für Solidarität, für wirkliche Gerechtigkeit im Land. Ja, das ist doch linkes, wokes Geschwätz. Und ich fürchte, das ist das, wo das Pendel gerade hinausschlägt und wo sich auch gerade die Mehrheit der Gesellschaft auch teilweise gegen ihre Interessen hin bewegt.
Ich glaube, das, was heute als links bezeichnet wird oft, war früher mal der Kern einer liberalen Demokratie.
Ja.
Ich habe immer gedacht, liberale Demokratie bedeutet, die Freiheit des Einzelnen wird durch die Solidarität der Gemeinschaft geschützt. Wir haben unterschiedliche Meinungen, komplett andere Ansichten, aber erstens, wir hören uns zu und der Mehrheit wird in der liberalen Demokratie immer nur dann gedient, wenn die Kompromisse auch gerecht sind. Und das betrifft eben all diese Punkte wie Erbschaftssteuer, Migrationspolitik, all diese Sachen. Und die CDU sagt immer auch, sie ist die Partei der Mitte. Nehmen ja, SPD nimmt es glaube ich auch für sich in Anspruch und die Grünen sind auch mit dem Spruch schon durch die Gegend.
Die Mitte ist überall.
Nur ich glaube, die Mitte steht inzwischen völlig ratlos da und denkt sich, was ist hier passiert? Und die entscheidende Frage, und da setze ich und die gesamte Bundesrepublik gerade meine ganze Hoffnung in dich.
Oh Gott.
Wie kommen wir da raus?
Es bleibt die Hoffnung des Optimisten, Tobias Mann, dass dieses Pendel, das jetzt in diese Richtung geschwungen ist, auch irgendwann wieder in die andere Richtung schwingt, weil man sieht, dass sich nicht wirklich fundamental was verbessert, sondern eher verschlechtert. Das ist ja etwas, was dann auch in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Jetzt haben wir das gehabt, diese neue Art der Härte und diese neuen Argumentationsmuster, aber so wirklich weitergebracht haben sie uns nicht. Das ist zumindest meine Hoffnung. Die Gefahr ist natürlich, dass es dann, wenn es bemerkt wird, vielleicht schon zu spät ist. Ja, weil die Menschen sich ja gerade abwenden von demokratischen Parteien und anderen Parteien zuwenden. Und wenn da erstmal bestimmte Dinge sich manifestieren, kann man in den USA beobachten, wie schlimm es werden kann.
Das wäre jetzt so ein bisschen meine Kritik, weil ich sage, wir können nicht warten, bis das Pendel wieder zurückschwingt. Sondern ich glaube, wir müssen laut werden. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft und ich glaube, eine breite Mitte in dieser Gesellschaft ist sowohl für eine Vermögens- und Erbschaftssteuer als auch für eine konsequente Umsetzung von Recht, was Migration angeht. Ich glaube, das sind alles keine Widersprüche und das sind auch alles keine Dinge, die mit rechts oder links zu tun haben, sondern damit, was wir uns gemeinschaftlich als Regeln in einer Gesellschaft gegeben haben. Und ich glaube, die meisten Menschen möchten einfach nur, dass diese Regeln dann auch eingehalten werden. Und das Traurige ist, dass die ganzen Parteien der Härte, wie AfD und auch jetzt die CDU, all diese Versprechen auch nicht einhalten werden. Weil, wie du so schön gesagt hast, sie schlagen dann in die eine Richtung. Ja, Migration ist jetzt ein Riesenthema, es wird knallhart umgesetzt, alles andere bleibt auf der Strecke. In Amerika genauso das Gleiche. Trump hat in seinem ersten Jahr Milliarden verdient. Der hat sich an diesem Staat gesund gestoßen. Und was ich so traurig und so schlimm finde, ist, dass einfach auch Fakten überhaupt keine Rolle mehr spielen. Markus Söder ist in Bericht aus Berlin nicht auf eines der Argumente eingegangen, sondern der kommt mit, das ist alles falsch, wir wissen, wie es geht, das wird jetzt so und so gemacht und die sind froh über die Flexibilität. Und es erinnert einen inzwischen so traurig, auf so traurige Art und Weise auch an Amerika. Und wir hören jetzt zum Schluss mal, was Tucker Carlson, ein unabhängiger Investigativjournalist, angeblich in einem Hintergrundgespräch von Friedrich Merz über die Bundeswehr gehört haben will.
What's interesting is that Merz has admitted, in private at least, that they can't raise an army in Germany because it will be majority Muslim, because the Germans aren't having kids and the Muslims are. And they actually don't want to give hundreds of thousands of young Muslim men weapons. Mm-hmm. Like, they're worried about what would happen if they did that. So they can't raise an army in Germany already.
That's incredible.
That's a fact.
Yeah. Das ist unglaublich, das ist ein Fakt. Also, in Deutschland können sie keine Armee haben, weil die Deutschen keine Kinder mehr kriegen und es nur noch Muslime gibt. Und die Deutschen wollen aber den Muslimen keine Waffen geben, weil das wäre eine ganz blöde Idee. Und deswegen können die Deutschen keine Armee haben. Und dann sagt der andere, das ist unglaublich. Und dann sagt er, das ist ein Fakt.
Und Merz hat das gesagt.
Und Merz hat das gesagt. Natürlich nicht öffentlich, sondern unter Vertrauten.
Selbstverständlich, ja, wie es immer so ist.
Und bei diese Infos. Form von gequirltem Quark, um jetzt mal harte Ausdrücke zu vermeiden. Dieser Dreck, dieser Schmutz zerstört jeden Tag ein bisschen die Demokratie. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, dagegen zu sprechen und es anzusprechen und aufzustehen und auch klare Linien zu setzen.
Philipp, ich möchte auf einer ganz positiven Note enden. Denn unsere Hoffnung ist unser Bundeskanzler Friedrich Merz. Und er zeigt immer wieder aufs Neue, dass er ganz nah dran ist an den Menschen. Hier habe ich einen kleinen Schnipsel, den ich jetzt hier ans Ende stellen möchte, wo er zeigt, dass er immer und überall die richtigen Worte zur richtigen Zeit findet.
Wissen Sie, ich habe meiner jüngsten Tochter mal aus einer Amerika-Reise, da war die so ein bisschen mit sich im Zweifel, was sie machen soll, habe ich ihr so ein kleines Holzbrett mitgebracht, das aus zwei Teilen bestand. Stand auf der Oberseite The Way for Success, der Weg zum Erfolg. Und dann konnte man das aufklappen und da stand innen drin ein Wort, das hieß Work. Arbeiten.
Das war Grundlos Gute Laune für diese Woche. Wenn ihr uns was schreiben wollt, wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt gerne eine E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Und wenn ihr Lust habt, uns eine Sprachnachricht zu schicken, über die wir uns immer sehr freuen, dann könnt ihr das tun unter www.speakpipe.com/ggl. Speakpipe wie die Sprechpfeife und /ggl wie Grundlos Gute Laune.
Ja, da freuen wir uns sehr drüber. Mehr übrigens, als ich mich freue über WhatsApp-Sprachnachrichten. Das ist ja für mich die absolute Hölle. Kriegst du gerne WhatsApp-Sprachnachrichten?
Nein.
Verschickst du welche? Das ist ja die andere Frage.
Nein, ich frage mich aber, wie du gerade überhaupt auf WhatsApp kommst.
Naja, weil Voicemail, also das ist ja auch, im Grunde ist ein Speakpipe nichts anderes als eine WhatsApp-Sprachnachricht, nur dass ich sie gerne bekomme. Weil das Menschen sind, die uns zuhören und die dann da was zu äußern, damit können wir was anfangen. Aber vieles, was so über WhatsApp an Sprachnachrichten reinkommt, das ist ja wirklich mal minutenlang erstmal, wird dann überlegt.
Ja, aber ach, was wollte ich nochmal sagen? Tobi, ja? Ich finde wirklich, das solltest du mit deiner Family klären.
Das gehört dir nicht her, oder was? Ja. Na gut, okay. Hast du noch einen Rausschmeißer für uns?
Absolut. Der Good Vibes Guru Ariel aus dem Dschungelcamp hat nicht nur die Lizenz zum sprachlichen Töten, sondern auch zum Töten von Resthirn. Sie hat, sagen wir mal so, ihre ganz eigenen Ansichten über die Form dieses Planeten.
Sagst du, die Erde ist flach oder die Erde ist rund?
Leute, ich habe mal eine ganz wichtige Frage. Ist die Erde flach oder rund? Wenn du mit dem Flieger fliegst und die Erde wäre rund, dann würde der Flieger irgendwann an der Kante kommen, wo er nicht weiter kann.
Das war die 48. Folge Grundlos Gute Laune mit Tobias Mann und Philipp Simon. Eine Produktion von Flash Flow Recordings. Wenn wir nächste Woche nicht da sein sollten, sind wir von der Erdscheibe gefallen. Und sollte jemand ein Hasenschwänzchen finden, das gehört Tobi.